Ja, zuerst mal vielen Dank an Herrn Wolf, dass ich hier sein kann und ein paar Gedanken zum Besten geben kann. Ich hatte leider keine Zeit, bei dem Seminar teilzunehmen. Deshalb werde ich mich ausschließlich auf das Buch beziehen und nicht auf das, was hier im Seminar gemacht worden ist. Also ich hoffe, dass das recht nah am Buch dran geblieben ist, sonst wird das vielleicht zum Teil nicht so relevant sein, was ich sagen werde, wie ich gerne hätte, dass es wäre. Fangen wir an. Ich schätze die Arbeit von Herrn Wolf sehr, vor allem, weil seine Philosophie, anders als vielleicht die von vielen anderen, nicht nur an diesem Institut, sondern auch in anderen philosophischen Instituten, sehr persönlich ist. Offensichtlich beruht sie auf persönlicher Erfahrung. Ich glaube, in Ihrem Fall vor allem auf das, was Sie in den 60ern und 70ern erlebt haben, mit Ihrer Politisierung und so weiter. Und deshalb finde ich es nicht erstaunlich, dass mein Verständnis von Philosophie in manchen Dingen etwas abweicht, weil wir haben ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht in unserem Leben. Was ich heute machen werde, ist, ich werde etwas sagen über diese Unterscheidung, die sehr zentral für Sie ist, zwischen radikaler Philosophie und traditioneller Philosophie. Und ich werde sie kontrastieren mit einer Unterscheidung, die für mich sehr wichtig ist, zwischen populärer Philosophie und akademischer Philosophie. Und ich werde versuchen herauszuarbeiten, wie die beiden sich zueinander verhalten. Da gibt es offensichtlich gewisse Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Vor genau 3 Wochen habe ich einen populärphilosophischen Vortrag gegeben vor einem ganz anderen Publikum über die Liebe. Und da habe ich so begonnen, indem ich so als Witz gesagt habe, ich wäre sehr froh, wenn ich sagen könnte, dass es die Liebe war, die mich davon abgehalten hat, einen perfekt ausgearbeiteten Vortrag zu geben. Leider lag es aber nur an meinem suboptimalen Zeitmanagement. Dieses Mal kann ich sagen, es war die Liebe. Also denke ich, ich habe ein gewisses Recht darauf, von Ihnen nachsichtig behandelt zu werden. Zur philosophischen Lebenskunst gehört nun mal auch, dass man, wenn gewisse Gelegenheiten sich bieten, Prioritäten setzen muss. Also wenn das ein wenig zu oberflächlich bleiben sollte, es lag daran. Aber vielleicht ist es ja auch sehr gut, wenn ich ein wenig an der Oberfläche bleibe, weil es wird mir darum gehen, einen Blick auf Herrn Wolfs Philosophie zu werfen von außerhalb. Und zu diesem Blick gehört auch ein anderes Verständnis davon, wo man vielleicht in die Tiefe gehen sollte und wo das vielleicht nicht nötig ist. Herr Wolf beschreibt das Buch selbst als der Versuch einer Selbstverständigung, die dann zu einem Manifest geworden ist. Es geht ihm offensichtlich nicht darum, einfach eine Art der Philosophie zu nehmen, zufällig radikale Philosophie und dann zu fragen, was das ist, sondern radikale Philosophie ist die Antwort auf die Frage, wie sollte Philosophie sein? Was ist gute Philosophie? Ja. Und wie ich schon angedeutet habe, meine Antwort ist eine leicht, auf dieselbe Frage ist eine leicht andere, nämlich was mich interessiert ist, dass er sich als populäre Philosophie bezeichnet. Und ich beginne damit, indem ich versuche, Herrn Wolfs Antwort auf die Frage, was radikale Philosophie ist, zu rekonstruieren. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass radikale Philosophie erstmal eine gewisse Art ist, Philosophie zu betreiben. Nämlich, man betreibt Philosophie in Form eines Gesprächs, an dem die vielen, wie Herr Wolf sagt, beteiligt sind. Das Ganze soll man sich vorstellen als etwas sehr Dialogisches, sehr Offenes, sehr Inklusives, auch etwas, das immer nur zu provisorischen Resultaten kommt, was nie abgeschlossen ist. Etwas, was durchaus rational ist, indem es eben in Form von indem es die Form eines Gespräches annimmt, in dem Gründe für und gegen Thesen angeboten werden. Allerdings nicht in einem sehr engen Sinn, sondern in einem Sinn, der durchaus auch die Artikulation von persönlicher Erfahrung einschließt, die vielleicht am Anfang nicht sehr geschickt artikuliert wird, aber das Ganze soll da auch reinfließen. Und, das ist auch wichtig, es ist auch eine reflektierte Art und Weise, Philosophie zu betreiben. Keine naive, sondern man versucht, seine blinden Flecke zu erkennen und so weiter. Nun, man könnte jetzt sagen, wieso sollte man das radikale Philosophie nennen? Ist das nicht einfach gute Philosophie? Ist das nicht einfach Philosophie, wie jeder sie betreiben sollte, offensichtlich? Ist das nicht einfach eine gewissenhafte Weise, Philosophie zu betreiben, indem man die Möglichkeit sehr ernst nimmt, dass man daneben liegen könnte, dass ein anderer vielleicht recht hat? Da ist sicher was dran, aber vielleicht lohnt es sich doch darauf hinzuweisen, dass es vielleicht doch in Philosophie, dann in der traditionellen Philosophie, so eine Tendenz gibt, dieses Gespräch anzusehen als etwas, das überwunden werden sollte. Ja? Also Philosophie soll in den Stand einer ernsten Wissenschaft gebracht werden und dann hört dieses Reden miteinander auf, dann kommt das System. Und was ich denke, das für Herrn Wolf sehr wichtig ist bei radikaler Philosophie, ist, dass man keinerlei Versuch unternimmt, dieses Gespräch zu überwinden oder darüber hinauszugehen. Das ist einfach Philosophie, wie man sie betreibt. Und da gibt es nichts drüber hinaus. Also man nimmt dieses Gespräch sehr ernst in dieser Form. Man könnte sagen, dass es darum geht, Philosophie zu betreiben auf eine Weise, die keine Herrschaft beinhaltet. Man versucht nicht als Philosoph in Philosophie zu herrschen. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass radikale Philosophie, bis jetzt habe ich ja nur über radikale Philosophie gesprochen, als eine gewisse Art Philosophie zu betreiben, dass radikale Philosophie auch in einer sehr engen Verbindung zur Politik steht. Herr Wolf bringt da den etwas vielleicht nicht ganz unmittelbar klaren Begriff des Platzhalters ins Spiel, indem er sagt, Philosophie soll über sich hinausgehen in Richtung Politik, aber Philosophie selbst ist nicht Politik, sondern eine Art Platzhalter, die dann irgendwann ersetzt werden wird. Mir ist nicht ganz klar, was das im Detail bedeutet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was Platzhalter bedeutet, wenn es um die Beziehung von Philosophie nicht zur Politik, sondern zur Wissenschaft geht. Weil wir wissen ja, die Einzelwissenschaften sind alle aus der Philosophie hervorgegangen, erst die Naturwissenschaften, später dann Psychologie und Soziologie. Und wenn wir wissen wollen, inwiefern Philosophie ein Platzhalter sein kann, müssen wir ja nur uns die Philosophiegeschichte ansehen. Zuerst Philosophie hat sowas wie Protowissenschaft betrieben und es wurde dann ersetzt durch Wissenschaft. Mir ist nicht ganz klar, was das bedeutet in Bezug auf Politik. Ich bin jetzt kein Experte, was Foucault angeht, aber ich dachte, mir ist das ein wenig klarer geworden, als ich an Foucault gedacht habe, an das, was er macht, dass er uns gewisse Instrumente an die Hand bringt, die dann Menschen zu politischen Zwecken nutzen könnte. Am besten dann die Leute, die selbst betroffen von etwas sind. Und offensichtlich, Philosophie bleibt ein Gespräch, während Politik, da wird gewählt, da wird gekämpft und so weiter, das ist offensichtlich etwas anderes. Es geht nun nicht nur um Politik, sondern spezifisch um linke Politik. Ja. Herr Wolf sagt hier, er knüpft ja vor allem an die britische Zeitschrift Radical Philosophy. Also radikale Philosophie ist, was die machen und was man weitermacht in der Tradition. Und die Politik, die da empfohlen wird, ist ja ganz klar eine linke Politik, auch vor allem eine sozialistische und feministische Politik. Also bei Überwindung von Herrschaft geht es unter anderem um Überwindung von dem kapitalistischen Wirtschaftssystem und patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen. Wogegen richtet sich nun diese radikale Philosophie? Nun zum einen, wie gesagt, gegen traditionelle Philosophie. Ich denke, dass Herr Wolf vor allem im letzten Teil die Beziehung von radikaler Philosophie zu anderen Formen der Philosophie thematisiert, unter der Überschrift von diesen vier wahrheitspolitischen Initiativen. Ich habe das so verstanden, ich habe versucht, mir das so zurechtzulegen, dass die Initiativen 3 und 4 vor allem mit traditioneller und idealistischer Philosophie zu tun haben. Was Herr Wolf dieser Philosophie vorwirft, ist eben zum einen, dass sie die Philosophen versuchen, in der Philosophie Herrschaft zu erlangen und zum anderen, dass sie dass damit oft einhergeht, dass diese Philosophie dann auch bestehende gesellschaftliche Herrschaft legitimiert. Vielleicht ein Beispiel, auf das beides zutrifft, wäre zum Beispiel Hegel, wenn man ihn liest, so wie Popper zum Beispiel und nicht so wie Georg Bertram zum Beispiel. Während die zwei ersten Initiativen gegen Postmodernismus gerichtet sind, wo Herr Wolf von Philosophie fordert, dass sie sinnvoll bleibt und dass sie einen Realitätsbezug behält, also dass sie sich mit den wirklichen Problemen der Menschen auseinandersetzt und nicht selbstreferenziell irgendwo in der Luft hängt. Nun, so viel zu radikaler Philosophie. Nun zu populärer Philosophie. Einen Moment bitte. Und es gibt da ganz klar gewisse Gemeinsamkeiten zwischen dem, was Herr Wolf als radikale Philosophie bezeichnet und dem, was ich als populäre Philosophie verstanden haben möchte. Zum einen die eine Zurückweisung von einem postmodernistischen Verständnis von Philosophie. Aber was, denke ich, für populäre Philosophie am allerwichtigsten ist, ist die Forderung nach Klarheit und Leichtverständlichkeit. Eine gewisse Skepsis gegenüber jeder Philosophie, die unklar bleibt, weil man einfach den Verdacht hat, dass es da wahrscheinlich einen ziemlich großen Anteil an Bullshit gibt. Ja. Der Hauptgegensatz ist der zu akademischer Philosophie. Anders als bei radikaler Philosophie, Herr Wolf macht sehr klar, dass die Universität ein Bereich ist, in dem radikale Philosophie vertreten sein sollte. Während was mich eher interessiert, ist eine Philosophie, die auch sehr inklusiv ist, so wie Herr Wolf das möchte, aber ich halte die Universität da eher für etwas, was man vernachlässigen kann. Also was ich viel interessanter finde, ist, Leute anzusprechen, die mit der Universität sehr wenig zu tun haben. Hier vielleicht auch eine erste leichte Kritik an der Philosophie von Herrn Wolf. Was ich gelernt habe, auch in den letzten Monaten, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo ich viel mit Leuten gesprochen habe, die interessiert sind an philosophischen Themen, aber sehr wenig Wissen haben über Philosophie, ist, dass man doch, wenn man Philosophie studiert hat, sehr leicht überschätzt, was Leute wissen. Also ich war in Vorträgen, die Leute wissen nicht, wer Platon ist. Also nicht zu sprechen von Deleuze, Badiou und so weiter. Also das ist natürlich jemand, der Philosophie macht, so selbstverständlich. Man setzt das alles voraus, dass es gewusst wird. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb für einen Populärphilosophen ist die Frage, wie erreicht man diese Leute eben doch und wie behält man trotzdem, wie bleibt man natürlich doch auf einem hohen Niveau, aber wie schließt man die doch mit ein? Wie schließt man die nicht schon damit aus, dass man über viele Dinge spricht, von denen sie einfach über die sie kein Wissen haben? Ein anderer Unterschied ist, dass für Populärphilosophie die Aufgabe wichtiger ist, dass man erstmal Wissen vermittelt. Es gibt eine Passage, wo Herr Wolf sagt, das muss radikale Philosophie auch machen. Letzten Endes muss sie zu den Laien hintreten. Ich glaube, es gibt aber auch eine gewisse Skepsis, weil sie vielleicht meinen, also was man zurückweisen sollte, ist diese Vorstellung, hier gibt es die Philosophie, wir haben das hergestellt und jetzt popularisieren wir das nur noch, weil dann hat man wieder so ein hierarchisches Verhältnis. Aber natürlich, also schließt das eine das andere nicht aus. Das ist ein gewisses, dass es einfach die Notwendigkeit gibt, erstmal Wissen zu vermitteln, zum Beispiel indem man Einführungskurse gibt in Foucault und so weiter, in einer leicht verständlichen Sprache. Das schließt ja nicht aus, dass auch in solchen Kursen nicht auch man zum Beispiel die Lebenserfahrung nutzt, die viele Leute in solche Kurse reinbringen. Und also das kann man natürlich auch dialogischer gestalten, obwohl man denkt, es ist erstmal wichtig, dass man Wissen vermittelt. Nun vielleicht zur Politik. Da gibt es vielleicht die größten Unterschiede. Ich bin leider nie politisiert worden, könnte man sagen. Also Populärphilosophie ist nicht notwendigerweise politisch, also fängt zumindest nicht damit an, anders als radikale Philosophie, das ist ja sehr klar, sondern Populärphilosophie typischerweise versucht erstmal die Leute zu erreichen über große Fragen, die jeden interessieren, Fragen, die Liebe betreffen und Arbeit und so weiter. Aber natürlich, wenn man das gut macht, kommt man ja gar nicht umhin, dass man auch gesellschaftliche Dinge anspricht. Wenn man zum Beispiel, wenn wir mal an Liebe denken, die meisten Bücher, die man da liest, da geht es natürlich darum, dass man in gewissen Strukturen steckt und wie man da am besten damit umgeht, dass man ein einigermaßen gelungenes Leben führen kann. Das ist ja auch legitim, weil die meisten von uns ja wenig ändern können an solchen Bedingungen. Das ist ja legitim, dass man das Bedürfnis hat, da erstmal damit umgehen zu können. Aber dann gibt es auch Autoren, ich denke da an Eva Illouz vor allem, deren Werk ich sehr schätze, die auch sehr klar zeigen, wie gewisses Leiden in der Liebe dann nicht daher rührt, dass wir vielleicht psychisch defizient sind oder so. Das trifft ihrer Ansicht nach nur auf Männer zu, sondern dass es gewisse gesellschaftliche Strukturen gibt, die eben so sind, wie sie sind und die Probleme schaffen, die eben da sind. Also wenn man das richtig macht, dann kommt man, denke ich, notwendigerweise in den Bereich des Politischen hinein. Aber Populärphilosophie typischerweise beginnt nicht damit. Und natürlich ist sie auch nicht notwendigerweise linkspolitisch oder sozialistisch oder feministisch. Was den Sozialismus betrifft, ich denke, es gibt eigentlich kaum Menschen, die einen Sozialismus wirklich befürworten würden, der über eine gewisse Sozialdemokratie hinausgeht. Deshalb sehe ich, dass da eine gewisse Gefahr, wenn man den Anspruch hat, sozialistisch zu sein, dass man sich verschließt in einem gewissen intellektuellen Salonsozialismus oder so weiter, was eigentlich recht wenig mit aktuellen politischen Diskussionen zu tun hat, weil die doch eher die Fragen betreffen, wie man bestehende sozialdemokratische Strukturen bewahren soll oder anpassen soll, etwa ob man ein Grundeinkommen einführen soll, eine Finanztransaktionssteuer oder so weiter. Ja, also da sehe ich eine gewisse Lücke zwischen gewissen philosophischen, akademischen Diskursen und dann den tatsächlichen politischen Diskussionen. Etwas ähnlich vielleicht auch, was den Feminismus betrifft, obwohl es da auch ein wenig anders ist. Es ist ja ganz klar, dass der Feminismus sehr erfolgreich gewesen ist, zum Glück. Und Feminismus, wie viele solcher Bewegungen, da stellt sich ja die Frage, oder der hat das Schicksal, wenn er erfolgreich ist, dann macht er sich irgendwann überflüssig. Und die Frage ist, wann ist dieser Zeitpunkt erreicht? Studien zeigen, dass die meisten Menschen, Männer und Frauen gleichermaßen in Deutschland denken, der Punkt ist bereits erreicht. Wir sind nicht mehr in einer patriarchalen Gesellschaft, sondern in einer Gesellschaft, wo Gleichberechtigung größtenteils erreicht ist. Und dann gibt es Bereiche, wo Frauen ein wenig benachteiligt sind, andere Bereiche, wo Männer ein wenig benachteiligt sind. Und dann ja, gibt es vielleicht Gruppen, die sich Feministinnen nennen, die so etwas wie Gewerkschaften Frauen sind und dann Maskulisten, die so Gewerkschaft für Männer sind, und das ist alles legitim, solange die Interessen von jedem da artikuliert werden. Nun, ich denke auch, dass so ein Punkt größtenteils erreicht worden ist, aber da kann man natürlich verschiedener Ansicht sein. Ich muss da immer ein wenig schmunzeln, wenn ich von patriarchalen Strukturen lese, weil es ja so ist, dass die Männerrechtsbewegung aus der Väterrechtsbewegung herausgekommen ist, wo Väter vor allem thematisieren wollen, dass die Gesetzeslage im Familienrecht so ist, dass es sehr leicht ist, für Mütter Väter auszugrenzen aus dem Leben der gemeinsamen Kinder, und die hatten ihren größten Erfolg dann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ich frage mich da immer, was solche ausgegrenzten Väter denken, wenn sie hören, dass wir in einer Väterherrschaft leben. Ich sehe halt da die Gefahr von einem gewissen akademischen Konformismus, wo man sich in einem gewissen Diskurs bewegt, was manchmal sehr dogmatisch wird. Also etwas, was ich sehr genieße, wenn ich mit Laien spreche, ist, dass da die Diskussionen viel weniger dogmatisch verlaufen als an Universitäten, und da kommt auch viel mehr an genuiner Lebenserfahrung hinein. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Ein sehr konkretes Problem, was man hat, wenn man Populärphilosophie betreiben möchte außerhalb der Universität, ist natürlich, wie man sein Geld verdient. Es kann natürlich sein, dass man das nur als Hobby betreiben möchte, dass man anders finanziell abgesichert ist, und dann hat man sicher die größten Freiheiten. Aber viele Leute suchen nach Möglichkeiten, sowas zu machen auf eine Weise, die auch finanziell viabel ist. Ich denke, das hat gewisse Chancen und Gefahren. Eine Chance, die ich da sehe, dass man wirklich gezwungen wird, darüber nachzudenken, was Menschen eigentlich brauchen von Philosophie und was nützlich für sie ist. Auch wo die Menschen stehen, was man ihnen anbieten kann, was ihnen wirklich helfen würde und wo sie bereit wären, vielleicht 40 Euro auszugeben für eine Stunde. Natürlich gibt es auch Gefahren, etwa, dass man sich sehr auf eine Klientel konzentriert, die zahlungsfähig ist, und auf deren Probleme, Und halt so, ich habe mit Leuten gesprochen, die School of Life gegründet haben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das gibt es seit ein paar Wochen in Berlin, so inspiriert von Alain de Botton. Und da ist das Zielpublikum so 40-jährige Frau, selbstständig und mit ein paar sehr konkreten Problemen, was natürlich absolut respektabel ist. Aber das ist eine sehr enge Gruppe, die man da immer findet. Männer weniger, weil die reden nicht über ihre Gefühle. Okay, ich denke aber persönlich, dass das noch immer besser ist als in akademischer Philosophie, wo man ja auch gezwungen wird, auf alle möglichen Moden aufzusteigen, an die man vielleicht nicht mal selber glaubt, weil man denkt, dass da irgendwelche Forschungsgelder zu finden sind und wo man dann auch noch an dieser Überspezialisierung und dieser Pseudowissenschaftlichkeit leidet, während man, wenn man populäre Philosophie betreibt, wenigstens ja, sich an großen Fragen orientieren kann. Es gibt da tatsächlich auch ein paar Modelle, die ich vielversprechend finde. Also das Modell der School of Life ist eins davon. Die bieten vor allem Kurse an, die sehr praxisorientiert sind, versuchen aber auch mithilfe eines Mitarbeiters hier vom Institut David Lauer auch Kurse anzubieten, die eher in Richtung Universitätsseminare gehen, wie Seminar über Sartre zum Beispiel. Aber da muss man sehen, ob man in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel Leute findet, die dafür etwas Geld geben würden. Ein sehr gutes Beispiel habe ich in Melbourne erlebt. Da gibt es die Melbourne School of Continental Philosophy, die von Studenten gegründet wurde, die unzufrieden waren mit ihrem Institut, weil das war sehr analytisch und sie haben da ihre Interessen nicht vertreten gefunden, haben einfach ihr eigenes Institut gegründet. Und tatsächlich haben sie erreicht, erst indem sie da so Summer School, Winter Schools angeboten haben, dann Abendkurse haben sie geschafft, auch Säle mit 100 Leuten zu füllen. Nicht nur zum Teil Studenten, aber auch einfach kulturinteressierte Leute. Und sowas finde ich sehr reizvoll. Also mich persönlich interessiert vor allem diese populärphilosophische Richtung, auch weil ich gerade denke, dass es möglicherweise gewissen Ansprüchen gerecht wird, die eben auch zur radikalen Philosophie gehören, nämlich diesem Anspruch, Philosophie auf eine Weise zu betreiben, die eben gerade sehr inklusiv ist, möglichst viele Leute anspricht und eben auch deren Anliegen ernst nimmt. Okay, soweit, das war's dann erstmal. Danke.
Vielen Dank. Ich will dann schon mal ein paar Bemerkungen improvisieren und dann ist Theophanes Tassis dran. Also das Erste, also ich finde, das ist sehr sensibel und genau aufgenommen. Allerdings, die Unterscheidung zwischen populär und radikal ist schon bewusst gewählt, weil es gab Ende des 18. Jahrhunderts schon mal eine Popularphilosophie, die auch durchaus verdienstvoll war in Deutschland, die aber als Hintergrund dann doch die schottische Philosophy of Common Sense hatte, also solche Leute wie Thomas Reid und James Beattie, die auf komplizierten Umwegen dafür plädierten, dass man möglichst nichts ändern sollte, sondern sich arrangieren. Und also diese Art von Popularphilosophie gewissermaßen des Sich-Einrichtens in Herrschaftsverhältnissen muss radikale Philosophie natürlich kritisieren. Und ich glaube, da steckt eine notwendige Debatte drin, die wir auch entwickeln müssen. Ich denke, und das ist ein ganz schwieriges Problem, einerseits radikale Philosophie kommt aus sich selber nicht heraus. Wenn wir philosophieren, philosophieren wir. Und man kann jetzt nicht sagen, die Wissenschaft hat festgestellt und dann ist dieses Philosophieren zu Ende. Und man kann auch nicht sagen, wir haben politisch beschlossen und dann ist die philosophische Debatte zu Ende. Also diese philosophische Deliberation hat etwas, was du schön rausgearbeitet hast, Selbstperpetuierendes. Aber die philosophische Reflexion ist eben nicht alles. Also in den Debatten im Facebook ist dann auch gesagt worden, ja, warum soll man dann überhaupt philosophieren? Soll man nicht überhaupt sozusagen Philosophieanalyse als Wissenschaftszweig betreiben und damit sozusagen die Philosophie, so wie sie ist und betrieben wird, beschreiben, analysieren, in den institutionellen Hintergrund herausarbeiten. Und das war's, ohne sich auf das Philosophieren einzulassen. Und ich denke aber, das geht nicht. Wir kommen aus dem Denken über Gründe und Gegengründe auch gar nicht heraus. Man kann natürlich immer sagen, will ich nicht, kann ich nicht oder sowas, aber das beendet ja nicht die Debatte. Und da liegt die Schwierigkeit. Einerseits haben wir, da würde ich schon weiterhin von ausgehen, Wissenschaften und Politik, die außerhalb der Philosophie stattfinden und die Philosophie auch nicht in sich hereinholen kann. Was bei mir dann sozusagen dazu geführt hat, dass ich neben der radikalen Philosophie auch noch einen praktischen Humanismus entwickelt habe, der aber nicht in die radikale Philosophie aufgeht, in der viele der Themen, die du oder sie als Aufgaben der popularen Philosophie angesprochen haben, aufnimmt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass das Philosophieren sich sowohl dessen bewusst ist, dass es keinen Weg gibt, das Philosophieren zu verlassen. Schon Aristoteles in seinem verlorenen Dialog über die Philosophie hat offenbar argumentiert, wenn man schon anfängt, sich zu fragen, ob man philosophieren soll, philosophiert man bereits. In dem Sinne gibt es da keinen Ausweg. Und trotzdem muss man anerkennen, dass es Wissenschaften und Politik und Kunst, um sozusagen ein Beispiel zu nennen, das wir noch nicht angesprochen haben, und natürlich individuelle Lebensführung außerhalb der Philosophie und vor der Philosophie gibt. Die Philosophie kommt immer, wenn das alles schon da ist. Und das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, das man denken muss. In der Tat, Oberfläche und Tiefe ist eine ganz wichtige kritische Kategorie. Die kann man aber auch sehr unterschiedlich aufladen. Und da steckt eben dann für mich schon dahinter, dass ich davon ausgehe, dass die Tiefe gesellschaftlicher, kultureller, politischer Verhältnisse nur durch einen, sagen wir so, wissenschaftlichen Durchbruch oder durch eine befreiende Tat erreicht werden kann und sich im gewöhnlichen Austausch, im gewöhnlichen Reproduktionsprozess, wie ich das nennen würde, dieser Verhältnisse als solche gar nicht zeigt. Und das hat dann eben, wenn du so willst, den Dogmatismus zur Folge. Ich gehe davon aus, dass es wissenschaftliche Durchbrüche gibt. Marx hat erkannt, dass es sowas wie Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise gibt. Freud hat erkannt, dass wir subjektiv nicht Herren im eigenen Haus sind. Einige Feministinnen haben erkannt, dass es strukturelle patriarchalische Herrschaftsverhältnisse gibt, die in der gegenwärtigen Gesellschaft noch keineswegs aufgelöst sind, auch wenn man Fortschritte gemacht hat. Also das ist sozusagen der Dogmatismus, das ist die These, es gibt strukturelle Herrschaftsverhältnisse in der Tiefe und die sind entdeckt worden, zu entdecken und, was noch was anderes ist, in befreiender Tat anzugehen. Und die Philosophen, das ist sozusagen das Schwierige meiner Position, aber ich glaube, das ist eine belehrte Schwierigkeit, können nicht selber hingehen und diese befreiende Tat vollbringen oder diesen wissenschaftlichen Durchbruch vollziehen, sondern das müssen andere tun. Philosophen, und das ist jetzt der Gedanke des Platzhalters, können gewissermaßen sich darüber Gedanken machen, darauf verweisen, dass hier etwas nötig ist. Und das können sie, glaube ich, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, als auch, was ich weniger tue, aber was prinzipiell möglich sein müsste, in Kunst und Literatur. Nur eine Bemerkung, Radical Philosophy. Ich knüpfe an zwei Varianten der Radical Philosophy an, die britische und die US-amerikanische, die ziemlich unterschiedlich sind. Und sonst vielleicht noch diese Lücke, die völlig zu Recht angesprochen ist. Sozialismus ist gegenwärtig kein sozusagen wirkliches politisches Thema, auch wenn es in dem Diskurs der Linken oder von Syriza gelegentlich mal vorkommt. Das ist sozusagen ein ideologisches Versatzstück. Trotzdem ist das Thema der sozialistischen Transformation, also der Überwindung der Herrschaft der Kapitalisten in unserer Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in unseren Gesellschaftsformationen, meines Erachtens ein reales Thema.
Hat ein Buch darüber geschrieben.
Zum Beispiel. Also, es ist nicht, also Philosophen und Theoretiker können darüber sachhaltige Bücher schreiben. Und das, denke ich, muss man auch tun. Und die Frage ist eben, wann es wieder zu einem politischen Thema wird. Da denke ich aber, das ist sozusagen, wenn man so will, mein pessimistischer Optimismus, die Verhältnisse werden uns dazu zwingen, diese Themen, die sozusagen in guten Zeiten verdrängt werden können, wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen oder zu nehmen. Soweit. Und dann hat Theofanis das Wort.
Also ich möchte mich bei Frieda bedanken für die Einladung. Ich war ja auch letztes Semester hier. Wir haben eine gemeinsame Lehrveranstaltung gehabt. Und ich muss mich auch von vornherein bei Ihnen entschuldigen, da in meinem Leben der Eros eine geringere Rolle spielt. Ich lebe mit meiner Partnerin schon mittlerweile 10 Jahre zusammen und die ist ziemlich froh, wenn ich arbeite. Also ist dieser Text ein bisschen größer. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, das erste Mal, also Frieda ist ja auch mein Doktorvater, wir kennen uns schon seit fast über 13 Jahren. Und das erste Mal, als ich ihn in seinem Büro besuchte, hatte ich die radikale Philosophie bei mir, hatte fleißig mir Notizen gemacht und da fing ich arrogant, das muss ich gestehen, und ganz polemisch, das ist falsch, stimmt nicht, Fußnote, bla bla bla. Frieda war ganz locker, ganz lächelnd. Ja, kommen Sie doch morgen wieder. Und da dachte ich mir, ja, okay, das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Also, der Text nun. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, Frieda, aber gib mir so ein Zeichen, dann mache ich einen Punkt und dann können wir auf die Diskussion also, ja, übergehen. Das machen wir jetzt auch.
Ach so, wie spät haben wir es jetzt?
Es ist 5:01.
Haben wir jetzt bis 5:45.
Okay.
Lass mir noch ein bisschen Zeit zum Antworten, aber du kannst
explizit. Okay, versuche ich. Also der Titel hier meiner Vorlesung ist Erlebe dein Leben anders, die radikale Philosophie des Frieda Otto Wolff. Die radikale Philosophie von Frieda Otto Wolff stellt ein ehrgeiziges Projekt dar, eine kritische Theorie zu entwickeln mit der Emphase auf der demokratischen Funktion der öffentlichen Sphäre. Und natürlich tut das Frieda auf einer ganz verschiedenen Art und Weise als Habermas. Ich werde versuchen zu zeigen, dass wir mit der Hilfe der öffentlichen Sphäre, welche die radikale Philosophie beschreibt, bis zu einem gewissen Punkt in Richtung eines agonistischen, der Begriff kommt von Chantal Mouffe, öffentlichen Raumes, einer High Energy Democracy, das ist ein Begriff von Unger, den werde ich beide später erläutern, denken können. Entgegen der Hegelschen Auffassung der Philosophie als eine Wissenschaft der Wissenschaften, schreibt Frieda Wolff mit Locke als Ausgangspunkt, der Philosophie eine eher epikurische Rolle in Bezug auf die Wissenschaft, Kunst und Politik zu. Und zwar mit dem höheren Ziel des Beitrags zur Befragung und Aufhebung der Machtverhältnisse, sowohl in der öffentlichen als auch in der privaten Sphäre. Und das finde ich wichtig. Die radikale Philosophie wird inspiriert, um die deutsche Tradition zu erneuern, von, wie Frieda schon sagte, der britischen Radical Philosophy in den 70er Jahren und auch der amerikanischen Radical Philosophy. Und Frieda befindet sich hier in guter Gesellschaft. Alain Badiou ist, Etienne Balibar, Jacques Rancière, Judith Butler, Pierre Boudier, Antonio Negri sind einige der Hauptvertreter dieser Strömung. Also, ich werde hier versuchen, ein paar der grundlegenden Eigenschaften der radikalen Philosophie zu diskutieren, wie sie in dem bis zu diesem Zeitpunkt wenigstens wichtigsten Werk von Frieda Wolff mit dem Titel Radikale Philosophie entwickelt sind. Ich versuche ihn ja auch zu überzeugen, dass er einen zweiten Band oder eine erneuerte Ausgabe arbeiten müsste. Vielleicht macht er das, also auf jeden Fall bestehe ich darauf. Also, Zu Beginn vergleiche ich das Projekt der radikalen Philosophie mit der Problematik von Unger. Das ist ein brasilianischer Philosoph, Roberto Mangabeira Unger, der lehrte in Harvard. Er ist einer der Repräsentanten der Critical Legal Theory, Critical Legal Studies, war auch Professor von Barack Obama. Und vieles, was sich bei Obama findet, Prinzip der Hoffnung und so weiter und so fort, kommt von Unger. Und Unger einerseits ist auch ein politisches Tier, genauso wie Frieda. Er war nämlich auch Minister in Brasilien und hat versucht, in der Tat seine Thesen umzusetzen. Also einerseits ist es Unger. Und der zweite Bezugspunkt ist Cornelius Castoriadis. Das ist ein griechisch-französischer Philosoph aus den 70er Jahren. Der hat eine radikale Kritik gegenüber Marx formuliert. Und das Dilemma, das der stellte, war entweder Marxist oder Revolutionär. Also er hat versucht, an dem Begriff der Revolution festzuhalten, aber sich gegen Marx zu wenden. Und sein Zentralkonzept war die Autonomie. Also die Gemeinsamkeit von all diesen Denkern und auch von Frieda hier natürlich, ist eine nicht fundamentalistische Auffassung der Politik mit Betonung auf der Kreativität der vielen in der öffentlichen Sphäre. Das ist das Erste, was ich versuche zu zeigen. Das Zweite ist, ich versuche den Begriff der Argumentation, denn Frieda Wolf entwickelt einen ganz bestimmten Begriff des Argumentierens, als ein Verbindungsnetz zwischen politischer Tätigkeit und dem Philosophieren im Rahmen der Beziehung des Subjekts und der Herrschaft zu diskutieren, und zwar in Bezug auf die Problematik von Foucault. Und zum Schluss, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis dahin schaffen werde, diskutiere ich mit dem Begriff der Wahrheit als Anfangspunkt und als gesellschaftliche Schöpfung der vielen, den Frieda einführt und welche im Raum des Palavers stattfindet. Das ist nochmal so ein theoretisches Konzept von ihm. Die wahrheitspolitischen Strategien, noch ein Konzept, den Begriff der Initiative und die vier fundamentalen Initiativen, welche für ihn Voraussetzungen jeder emanzipatorischen Politik darstellen, die auf Autonomie abzielt, zu diskutieren. Also fangen wir an. Das erste Charakteristikum der radikalen Philosophie ist, dass sie eine politische Philosophie ist, die sich gegen die Philosophien stellt, die Machtverhältnisse legitimieren. Also es ist von vornherein eine Philosophie, die sich ein agonistisches Selbstverständnis hat. Sie zieht auf die Stärkung des autonomen Handelns und Denkens der Menschen ab, aber indem sie diese a priori als der Emanzipation fähig betrachtet. Das ist zum Beispiel ein radikaler Unterschied mit Foucault, da Foucault von Anfang an glaubt, dass das Subjekt innerhalb von Machtverhältnissen sich konstruiert, also sich durch einen Normierungsprozess sich konstruiert, kann es ja in dieser Syllogistik auch kein emanzipatorisches Projekt ergeben. Frieda andererseits glaubt, dass von Anfang an diese Möglichkeit besteht, aber aus seiner Perspektive, aus der Perspektive der radikalen Philosophie, ist es nicht möglich, dieses emanzipatorische Projekt weder in der Vernunft noch in der Notwendigkeit zu begründen, außer der freien Wahl der Menschen, die sich das Recht bewahren, die Einladung zum, ich zitiere, Mittun bei einer Tätigkeit des Denkens, die viele schon längst begonnen haben, zu akzeptieren. Das klingt gut, das ist schön, aber es birgt auch die Gefahr eines Voluntarismus mit, einer Kontingenz. Wolf glaubt, dass das autonome Handeln und Denken der Menschen mit der Emanzipation als unabhängig von der Tätigkeit der Philosophen entfaltet werden kann. Das sind schlechte Nachrichten für uns Philosophen. So vertritt er die These, dass nicht nur jeder Mensch philosophiert, sondern dass die radikale Philosophie selbst und durch das Denken der vielen zustande kommt. Und in diesem Sinne bildet die Philosophie zwar eine theoretische Tätigkeit, aber gleichzeitig auch eine praktische Tätigkeit. Diese Auffassung von der Philosophie als eine Art von Schöpfung der Kollektivität begegnet man zum Beispiel bei Roberto Unger nicht, bei dem ferner der Begriff der Kollektivität vom Subjekt ersetzt wird. Also Roberto Unger glaubt, dass zum Beispiel im Gegensatz zu Foucault das Subjekt radikal unbestimmt ist und es daher die Möglichkeit hat, seiner Erhöhung, dass wir immer mehr sind als unser institutioneller Rahmen und so, dass jedes Subjekt sich befreien kann. Bei Frieda ist die Emphasis nicht so sehr im Subjekt als bei den Machtverhältnissen und Institutionen. Sein Philosophiebegriff ist in diesem Sinne verwandter mit der gastoriadischen Auffassung, der gemäß die Philosophie von der Demokratie unzertrennbar ist, denn beide tauchten gleichzeitig auf als Tätigkeiten im antiken Athen. Und ein Teil der radikalen Philosophie von Frieda basiert ja auch auf ein Lesen, eine Interpretation der klassischen griechischen Philosophie, insbesondere des Aristoteles. Für Gastoriadis also ist das Ziel der Philosophie wesensgleich mit dem Ziel der Politik, also der Erschaffung autonomer Subjekte in einer autonomen Gesellschaft. Entsprechend entwickelt die radikale Philosophie bei Wolf, wie auch bei Unger, ihre Forderungen in Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit, richtet sich von Anfang an die vielen und übt Kritik an den verschiedenen Machtverhältnissen, die sich in der öffentlichen Sphäre manifestieren, abzielend auf eine demokratische Gesellschaft autonomer Subjekte. Ferner haben sowohl Wolf als auch Gastoriadis konvergente Auffassungen vom revolutionären Projekt. Trotz der Unterschiede der zwei letzten in Bezug auf den Begriff des Bruchs, denn die Viele werden nicht als eine Masse betrachtet, welche erzogen und folglich mittels einer höheren Lehre angeleitet werden müssen, welche die Besitzer dieses Wissens, also der Philosoph als Erzieher, lehren. Während aber Wolf und Gastoriadis das revolutionäre Projekt von unten nach oben als eine Art von gesellschaftlicher Schöpfung der vielen verstehen, versteht es Unger mehr in Begriffen der institutionellen Umwandlung von oben, also als Umsetzung von politischen Programmen. In diesem Sinne vielleicht wäre Unger ein besserer Politiker in unserem diesem Verständnis von Politik, dem heutigen Verständnis von Politik. Noch ein wichtiger gemeinsamer Punkt ist, dass alle drei Platon als theoretischen Gegner wählen. Also so schreibt Gastoriadis Platon eine Ontologie zu, welche als fundamentale Annahme das Sein als Bestimmtsein hat. Eine Tatsache, die gar nicht unschuldig ist, denn diese fundamentale Annahme des Seins als Bestimmtseins, also dass alles, was ist, bestimmt werden kann, also auch verstanden werden kann, im politischen Felde die Legitimierung der Machtansprüche einer Minderheit impliziert. Also wenn jemand weiß, was das Sein ist, das würde bedeuten, er weiß ja auch, was gut und böse ist, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist, also wäre es derjenige, der Herrschaft ausüben müsste. Auf der anderen Seite lokalisiert Frieda Wolf im platonischen Werk den Beginn einer Weise des Philosophierens, welche die Instrumente der Kritik des emanzipatorischen Denkens für sich gewinnt, um sie in konservativer Richtung zu verwerten. Das jetzt ist wirklich sehr wichtig. Also was Frieda hier sagt, ist, dass in der Tradition der antiken griechischen Philosophie gab es eine Auffassung von Logos. Und Logos hier hat viele Bedeutungen, nämlich mal die erste von Vernunft. Und dieser Logos, das ist ein Logos des Kosmos, der Physis. Es ist ein Logos, der sich außerhalb des Menschlichen befindet. Und es gibt Philosophen, die diesen Logos imstande sind zu entziffern und zu verstehen, also diese Wahrheit. Das ist jetzt Parmenides zum Beispiel und die ganze Tradition der pythagorischen Philosophen. Und gegenüber diesem Begriff des Logos entwickelt sich ein zweiter Begriff des Logos innerhalb der demokratischen Stadt, die beginnt sich zu bilden, denn der erste Logos halt, das ist ein Logos der Priester, das ist ein Logos der Eigentums, der Eigentumsbesitzer, das ist ein Logos der herrschenden Klasse. Gegenüber diesem Logos formiert sich jetzt eine neue Klasse von Bürgern, von Händlern in der Agora, die sich fragen, ja, wieso ist das denn überhaupt so? Wieso können wir nicht alle verstehen, wie der Kosmos funktioniert? Und vielleicht ist das nicht halt der Gott Apollo mit dem dort oben auf dem Himmel. Vielleicht ist es nur ein Himmelskörper, der Sonne heißt. Aber wenn man sich beginnt, Fragen zu stellen über die Physis, dann stellt man ja auch Fragen, denn was ist Wahrheit hier innerhalb der Polis? Was ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Und jetzt kommt es zu einem zweiten Logos, ein Logos, der nicht irgendwo außerhalb der Gesellschaft der Polis kommt, ein Logos, der sich von innerhalb der Polis bildet. Und während der erste Logos ein Logos war, der in Form von hermetischen Gedichten, Versen und nur einer Minderheit der Bürger zugänglich war, bildet sich ein zweiter Logos, der fragend und antwortend ist. Und diese beiden nun werden sich treffen. Und aus diesen zwei verschiedenen Auffassungen von Logos kommt es zum Dialogos, zum Dialog. Aber leider für das demokratische Projekt hat die konservative, nenne ich sie mal so, die herrschaftsaffirmierende Strömung der antiken griechischen Philosophie den größten Philosophen vielleicht aller Zeiten auf ihrer Seite. Es ist Plato natürlich. Plato erneuert radikal die parmenidische, pythagorische Denkweise, indem er sich den Dialog zu eigen macht. Also er benutzt den Dialog, er fängt an, Dialoge zu schreiben, um so seine Gegner, die Sophisten, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Also das ist jetzt, was Frieda in diesem platonischen Werk findet und was er mit dem Begriff meint, dass die Instrumente der Kritik des emanzipatorischen Denkens von diesem Denken dann gewonnen werden und in konservativer Richtung verwertet werden. Ich zitiere, mit eben diesen Techniken philosophischer Argumentation wird immer wieder die Herrschaft von Menschen über Menschen grundsätzlich gerechtfertigt und sogar zu festigen versucht. Und zum Schluss Unger. Auch für Unger hat die platonische Philosophie die Überzeugung von der Existenz einer verborgenen und gleichzeitig höheren Wirklichkeit zum Mittelpunkt, genauer gesagt der einzigen und wahren Wirklichkeit, im Unterschied zu dem, was wir als Wirklichkeit mittels unserer Sinne erleben. Für Unger funktioniert die platonische Ideenwelt als Vorbild für die Gestaltung der gesellschaftlichen Organisation, zielt auf die Entmächtigung der Fantasie ab und auf die Unterdrückung einer demokratischen institutionellen Tätigkeit. Im Gegensatz zur Frankfurter Schule, als auch zum größten Teil des klassischen emanzipatorischen Denkens, beziehen Wolf, Unger und Gastoriadis das Subjekt, aber auf verschiedene Art und Weise, ins emanzipatorische Projekt mit ein. So ist im Castoriadischen Schema eine autonome Gesellschaft ohne autonome Individuen undenkbar. In der High Temperature Democracy, die Unger so nennt, weil es eine Demokratie ist, in dem die Bürger aktiv und ständig daran teilnehmen, in allen Sphären der Gesellschaft, der ökonomischen Sphäre, der Entscheidungssphäre, wird die Stärkung des Subjekts vorausgesetzt. Und natürlich zielt sie auch darauf ab, es zu erhöhen. Während im Rahmen der radikalen Philosophie ein radikales Handeln nicht durchführbar ist, wenn es nicht von einer Selbsttransformation der Handelnden begleitet wird. Und diese Selbsttransformation findet mit der Übernahme der Verantwortung des Handelns von Seiten des Subjekts statt, mit der Perspektive der Gründung eines offenen Selbst, das fähig ist, zu seiner Selbstschöpfung, Selbsterschaffung. An diesem Punkt aber können wir auch einen ersten Unterschied zwischen Wolf und Castoriadis feststellen. Während bei Castoriadis das Thema der Macht, der Machtverhältnisse, sich hauptsächlich auf die öffentliche Sphäre beschränkt, im Entscheidungsprozess und im Instituieren. Also Castoriadis Autonomiebegriff besagt, dass Ich kann nur Gesetzen folgen, an deren Gesetzgebung ich aktiv teilgenommen habe. Also ich kann nicht heteronom werden. Gesetze, die mir außerhalb aufgelegt wurden, denen kann ich natürlich nicht folgen. Und das ist für Castoriadis dann das ganze Autonomieprojekt. Also eine Gesellschaft, die sich explizit selbst instituiert und die zu jeder Zeit weiß, dass sie ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Institution verändern kann. Die radikale Philosophie andererseits zielt auf die Ausarbeitung von alternativen Weisen der Selbstgestaltung und Koexistenz ab, welche sich nicht ausschließlich im politischen Feld manifestieren, sondern auch in der Schule, der Familie, der Nachbarschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen. Und die Ausarbeitung dieser alternativen Praktiken ist verwoben mit der Kritik an Machtformen, wie sie sich in den obigen Feldern manifestieren, und hat natürlich eine gleichmäßige Verteilung von der Freiheit an alle als zentrale Forderung. An diesem Punkt noch eine kurze Kritik, also das ist mir jetzt letztlich eingefallen, das haben wir schon besprochen. Es gibt in der radikalen Philosophie von Frieda diesen Punkt, und ich glaube, in dem Sinne steht er immer noch in der marxistischen Tradition. Ich habe den Eindruck, dass der größtenteils Befreiung mit Freiheit gleichsetzt, was aber nicht der Fall ist. Also Befreiung führt nicht zu Freiheit. Befreiung ist eine Voraussetzung für Freiheit, aber Befreiung allein bedeutet nicht Freiheit. Es gibt also, um es mit Isaiah Berlins Konzepten zu beschreiben, eine Art von positive Freiheit und eine Art von negative Freiheit. Es gibt negative Freiheit als Freiheit von, und eine befreiende Praxis zielt natürlich darauf ab, dass man sich von externen Machtstrukturen befreit. Und dann gibt es eine positive Freiheit, eine Freiheit, die dann das Leben, das alltägliche Leben, das Zusammenleben der Menschen formt. Und in diesem Punkt, es wird nur angedeutet in ein paar Punkten, in ein paar Kapiteln. Und das ist dann natürlich, Hannah Arendt wäre extrem wichtig, also diese Problematik damit einzubeziehen. Also in dieser Argumentation also von der radikalen Philosophie werden sowohl die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch die gesellschaftlichen Institutionen danach beurteilt, inwiefern sie positiv oder negativ zur gleichen Freiheit aller beitragen. Indem er mit dem Begriff Freiheit die Möglichkeit der Selbsterschaffung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, für mich im Sinne von Bios, also des menschlichen Lebens, das Bedeutung hat, und der Teilnahme an der Ausübung der politischen Macht gemeint ist. Das Vorangegangene hat natürlich als Voraussetzung, dass die Bürger sie wünschen, und bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb spricht ja auch Frieda von einer Einladung. Das ist auch schön, aber meistens wird die Einladung vielleicht abgeschlagen. Wie man die genau überzeugen kann, die Einladung anzunehmen, müsste es da empirische Mittel benutzt werden? Müssten da rationelle Mittel benutzt werden? Das bleibt offen. In Wolffs Problematik, im Gegensatz zu Ungers, der den Begriff der Unsterblichkeit priorisiert, also Unger glaubt, dass die Menschen eine Seele besitzen, die von vornherein unsterblich ist. Es gibt da religiöse Konnotationen im Denken von Unger. Und dass diese unsterbliche Seele sie zu Großem befähigt. Also im Gegensatz zu dem stützt sich in der radikalen Philosophie die Freiheit auf die natürliche Gleichheit aller Menschen im Anblick des Todes. Also es ist dieses Prinzip der Sterblichkeit. Und das ist nochmal ein Prinzip aus der klassischen Antike. Wolff vertritt die These, dass genau wegen der Sterblichkeit der Menschen die Begründung hierarchischer Verhältnisse in der Gesellschaft unmöglich ist, und zwar in dem Sinne, dass die Gleichheit immer vorausgesetzt ist. Also es hat nie Ungleichheit gegeben. Denn jedes Mal, wenn man ein ungleiches Verhältnis legitimieren möchte, muss man es legitimieren. Man muss sagen, wieso wir nicht gleich sind. Also wir sind nicht gleich, weil ich schöner bin, intelligenter bin, reicher bin, weil ich Europäer bin. Aber man muss den anderen irgendwie überzeugen, wieso wir nicht gleich sind. Also Gleichheit ist per se ist ein Faktum. Es ist ein Faktum. Aber das wird vergessen. Und die Begründung hierarchischer Verhältnisse ist in diesem Sinne der Gesellschaft unmöglich, weil die Gleichheit immer vorausgesetzt wird. Und deswegen müssen also alle Machtansprüche auf eine Weise legitimiert werden oder anders mit physischer Gewalt auferlegt werden. Das ist auch eine Variante, die auch Jacques Rancière benutzt hat als Argument. Und das ist auch ein Punkt, an dem die radikale Philosophie mit dem kastoriadischen Schema konvergiert, indem das Bewusstsein der Sterblichkeit, also eine gewisse Art von Akzeptieren der Sterblichkeit, zur Selbstbeschränkung der politischen Gesellschaft und zur Vermeidung der Hybris beiträgt. Also es gibt hier kein normatives Konzept wie Habermas, wie denn nun eine öffentliche Sphäre funktionieren sollte. Es gibt hier eher ein Prinzip der Klugheit, der Phronesis. Wir sind sterblich und es gibt gewisse Grenzen, die wir nicht überschreiten müssten. Wir sind zwar nicht sicher, wo sich diese Grenzen befinden, wir wissen es immer nur im Nachhinein, wenn es schon zu spät ist, aber wir wissen über die Existenz dieser Grenzen. Und deshalb müssen wir versuchen, gemäßigt zu handeln. Also das Bewusstsein der Sterblichkeit zur Selbstbeschränkung der politischen Gesellschaft und zur Vermeidung der Hybris trägt in diesem Sinne bei und stellt eine notwendige Voraussetzung dar und auch eine wesentliche Ingredienz der Demokratie. Und da ich das Normative angesprochen habe, wenn wir die Problematik von Wolff in Bezug auf eine normative Begründung der politischen Handlung untersuchen, dann werden wir sehen, dass Frieda eine andere Auffassung des Begriffs des Arguments, sich auf eine andere Auffassung des Begriffs des Arguments und des Argumentieren konzentriert. Die radikale Philosophie fordert nicht von Anfang an eine anleitende Rolle auf der Grundlage eines Wissens, welches den Besitz der Wahrheit andeutet. Sie lehnt von Anfang an kategorisch eine pädagogische und anleitende Rolle des Philosophen ab, wie sie in der Moderne vorherrschte, aber gleichzeitig möchte sie keinem philosophischen Relativismus nachgeben. Das ist nun der Lottogewinn für einen Philosophen, wenn man das abzieht. Aber normalerweise schafft man das nicht und schafft das auch nicht, aber okay. Gegen diesen philosophischen Relativismus, welcher für gewöhnlich einen verfeinerten Konformismus endet, priorisiert Wolff eine Auffassung der Philosophie als Hilfsinstrument. Die radikale Philosophie konzentriert sich auf die Verstärkung der Autonomie der Menschen im Alltag, mit der Aufhebung der Machtverhältnisse im politischen Feld als ein weiteres, späteres Ziel. Wolff glaubt, dass genau dieser Bereich von Philosophie von Philosophen wie Lyotard oder Derrida vernachlässigt wurde. Auch wenn diese Philosophen sich auch für die Vielheit und Verschiedenheit einsetzten, sind sie letztlich nicht in der Lage, ähnlich wie Unger, trotz seiner emanzipatorischen Perspektive, mit gesellschaftlichen Bewegungen in Verbindung zu treten. Aber auf welche Art und Weise versucht die radikale Philosophie mit dieser Schwierigkeit fertig zu werden? Jetzt kommen wir zum Begriff des Argumentierens. Also, was Frieda hier vorschlägt, ist, da die Legitimierungsansprüche auf der Basis einer Theorie oder der Erfahrung nur einen relativen Wert haben, stellt doch ihr Inhalt immer einen Brennpunkt der Gegenüberstellung dar. Und jetzt bewegt er sich in eine sprachphilosophische Richtung, indem er etwa eine Problematik der Vokabulare als gleichwertige Beschreibungen der Wirklichkeit entwickelt. Und in diesem Sinne steht der Rorty nahe. Aber er geht einen Schritt weiter und lokalisiert den Wert des Argumentes darin, inwieweit es eine andere Facette der Wirklichkeit aufdeckt, welche die Empfänger des Arguments betrifft. Also nochmal, Richard Rorty, der amerikanische Sprachphilosoph und auch politische Philosoph, sagt, dass in Wahrheit es nur Sprachspiele gibt und in diesen verschiedenen Sprachspielen müssen wir, und das ist sein Unterschied von Derrida und der Continental Philosophy, diese Sprachspiele, diese Sprachvokabulare wählen, die es uns erlauben, offener gegenüber anderen Sprachspielen, anderen Vokabularen zu sein. Also Subjekt ist immer nur das Produkt der Selbstbeschreibung eines ganz bestimmten Vokabulars. Aber Rorty hört ganz einfach auf diesen Punkt auf. Es kann nichts anderes mehr geben. Ich ziehe mich in meiner Privatsphäre zurück, kultiviere mein Vokabular, erschaffe mich selbst, aber in der öffentlichen Sphäre gibt es ganz einfach keine Brücke, die zu schlagen ist zwischen mir und den anderen, denn jeder hat sein eigenes Vokabular. Der einzige Bezugspunkt ist zwischen diejenigen, die offene Vokabulare haben, also tolerant gegenüber sind, und diejenigen, die geschlossene Vokabulare haben. Frieda umgeht das, und er umgeht das auf einer pragmatischen Art und Weise, also in der Tradition des Pragmatismus, was ironisch ist, im Sinne, dass auch Rorty ein Neopragmatiker ist. Denn Frieda sagt, okay, wir sind zwar in unseren Vokabularen verfangen, aber die Argumente, die in diesen verschiedenen Vokabularen entwickelt werden, können die Wirklichkeit der Herrschaftsverhältnisse aufdecken. Also wenn ein Argument die Bereicherung der Lebenspraktiken im Alltag erlaubt, dann ist das ein wahres Argument. Also wenn ich etwas, spreche ich ja mit Ihnen und schlage etwas vor, gebe Ihnen ein Argument, man kann nie wissen, ob es wahr oder falsch ist, aber wenn es Ihnen in Ihrem ganz konkreten alltäglichen Leben erlaubt, es zu verändern und es ist anders zu erleben, dann ist es wenigstens für Sie wahr. Und das ist jetzt ein ganz verschiedener Wahrheitskonzept, ein ganz verschiedenes Wahrheitskonzept. Es ist aber nicht subjektiv, da der Bezugspunkt ist eine Gesellschaft, in der wir keine Herrschaftsverhältnisse haben und die es allen ermöglicht, auch ihr Leben in einer gewissen Fülle zu erleben. So gibt es für Wolf, wie auch für Rorty hier, weder eine richtige Methode noch eine transzendierende Vernunft, welche die Menschen von der Erforschung des Arguments unter konkreten Bedingungen und mit der erwähnten Zielsetzung befreit. Aber es gibt dennoch, und jetzt entflieht er dem Relativismus, ein Auswahlkriterium zwischen unterschiedlichen Vokabularen, welches nicht einfach das Liberale ist, welches Rorty verwendet, also der Toleranz des anderen, sondern sich auf den Inhalt des Lebens bezieht. Also ich würde da den Bios benutzen. Und hier finden wir noch ein weiteres Zeichen für die eklektische, die geistige Verwandtschaft zwischen Wolf und Castoriadis, aber gleichzeitig auch einen ihrer wesentlichen Unterschiede. Auf der einen Seite lehnt es Wolf wie auch Castoriadis ab, das Projekt, sein Projekt der Normativen, der Autonomie normativ zu begründen, wie Habermas es versucht, indem er stattdessen das Logon Didone, das Argumentieren, priorisiert, aber gleichzeitig anscheinend, das lasse ich offen, einen rohen Voluntarismus entgeht. Auf der anderen Seite aber, während sich Castoriadis eher gleichgültig in Bezug auf die Praktiken des Subjekts und seiner Selbstgestaltung im Alltag innerhalb der Machtstrukturen zeigt, scheint Wolf sich an dem Punkt näher an Foucault zu befinden. Für Wolf, wie auch für Foucault, stellt sich die Frage der Macht dauerhaft und in allen Beziehungen des Subjekts, so dass die Gestaltung der Vokabulare, aber auch der alltäglichen Praktiken sich innerhalb von Machtverhältnissen vollzieht, welche sich mittels Normierungsprozessen manifestieren. Dennoch verwendet Frieda nicht, im Gegensatz zu Foucault, welcher sich auf das Subjekt konzentriert, seine Aufmerksamkeit den Normierungsprozessen und Selbstverteidigungsmöglichkeiten von Seiten des Subjekts zu, so dass es seine Gestaltung von außen widerstehen kann. Also, und das ist jetzt komisch. Einerseits entwickelt Foucault einen Begriff der Technologien des Selbst. Also stellen Sie sich mal vor, Foucault fängt an in den 60er, 70er Jahren und sagt, ganz einfach, alles ist scheiße. Ich meine, man kann sich nicht befreien, man ist von vornherein strukturiert, total definiert von den Strukturen. Und am Ende seines Lebens, in seinen letzten Vorlesungen im Collège de France, wo er nochmal die Antike entdeckt und das Konzept der Selbstsorge, der Epimelia Aftou, sagte, ja, vielleicht gibt es Selbstverteidigungsmöglichkeiten auf der Ebene des Subjekts, vielleicht gibt es Technologien des Selbst, die mir erlauben, innerhalb von Machtverhältnissen mein Selbst zu gestalten, meine Beziehung zu den anderen zu gestalten. Aber aus dem Ansatz formuliert Foucault dann kein emanzipatorisches Projekt, daran glaubt er nicht, vielleicht ist es zu spät für ihn. Andererseits hat Frieda ein emanzipatorisches Projekt, aber wenn es auf die Frage kommt, wie sich nun das Subjekt innerhalb von diesen Machtverhältnissen wehren kann, gibt es bei ihm kein Technologies of the Self, keine Technologien des Selbst. Das fehlt hier. Wenn also Frieda mit dem Begriff des Arguments, den er arbeitet und welcher über eine handlungsorientierte Dimension verfügt, sich den Gefahren der Tradition des Gnosis Afton, also einer Tradition des Philosophierens, die dann zu einer Art von System kristallisiert entgeht, denn Frieda konstruiert kein philosophisches System. Entgeht ihr also eine Auffassung der Philosophie als einer ausschließlichen theoretischen Tätigkeit, aber ohne dem Begriff einer Epimela Eaftou die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Die Analyse der Beziehung zwischen dem Argumentieren und den Lebenspraktiken fordert meines Erachtens die Einbeziehung des Begriffs der Selbstsorge. Aber natürlich kann das auch falsch sein, denn das ist der Bereich, an dem ich arbeite. Also muss ich gestehen. Also es muss jetzt darauf hingewiesen werden, dass die Argumentation der radikalen Philosophie nicht nur in Bezug auf die Form, aber auch in Bezug auf den Inhalt gegenüber anderen emanzipatorischen Theorien differiert. Denn Wolf richtet sich ausdrücklich gegen drei Thesen der traditionellen Philosophie, welche die Herrschaftsverhältnisse legitimieren und einen Diskurs entwickeln, der sich auf drei Fronten erstreckt. Erstens, gegen die Position, dass die Herrschaft sich nur danach sehnt, die Macht innezuhaben. Zweitens gegen die These, welche auch, wenn sie die Herrschaft als problematisch akzeptiert, sie als notwendig denkt. Und zum Schluss gegen die These der Unmöglichkeit der Trennung von Herrschaft und Freiheit, so dass letztendlich die Herrschaft unüberwindbar wird. Frieda Wolf versucht nicht einfach die Stärkung des Subjekts mittels einer Hermeneutik des Selbst und des Gebrauchs von Technologien des Selbst seitens des Subjekts, wie in Foucaults Problematik, sondern die Aufhebung der Herrschaftsverhältnisse durch die Herstellung einer demokratischen Politik mit einer ständigen Reproduktion von Nicht-Machtverhältnissen als Merkmal. Also an diesem Punkt schneiden sich die Bahnen der radikalen Philosophie und des kastoriadischen Projekts der Autonomie ein weiteres Mal. Denn jetzt bewegt sich Frieda nochmal auf die politische, institutionelle Ebene der Gesetzgebung. Und beide nun fassen das Projekt der gesellschaftlichen Autonomie auf als ständige und ausdrückliche Selbstinstituierung ohne die Anrufung irgendwelcher außergesellschaftlichen Prinzipien. Und beide, Wolf und Castoriadis, weisen ständig auf die Gefahren hin, welche die radikale Philosophie läuft, wenn sie der Versuchung nicht widersteht, den Mangel einer Anrufung eines außergesellschaftlichen Prinzips durch sie selbst zu ersetzen, indem sie sich auf ein normatives Prinzip reduziert. Ich zitiere, es geht ihr, also der radikalen Philosophie, darum, weder Herren der Wahrheit zu akzeptieren, wie sie schon vor dem Anfang der griechischen Philosophie aufgetreten sind, noch sich einen Gott als Garanten der bestehenden Herrschaftsordnung einreden zu lassen. Aber wenn sowohl Wolf als auch Unger und Castoriadis in Bezug auf die Bedeutung des Subjekts für eine kritische Philosophie und eine demokratische Politik konvergieren, können wir auch eine gemeinsame Schwäche feststellen. Wolf arbeitet nicht an der Frage einer Selbstregierung des Subjekts mit der Perspektive einer Selbsterschaffung aus, während er richtigerweise im Mangel der Selbstherrschaft des Subjekts eine Quelle des Wunsches nach Machtausübung über den anderen verortet, weil er von Anfang an nicht über den Begriff der Selbstsorge versucht. Und das ist nochmal klassisch griechisch. Also wenn man nicht über sich selbst regieren kann, kann man auch nicht über andere regieren. Nochmals in der griechischen Tradition hier Frieda. Aber wie genau macht man das? Und hier fehlt halt der Begriff der Sorge um sich selbst, der Epimeleaftou, des Selbstregierens. Auf der anderen Seite versteht Unger das Subjekt als Selbst, ohne weder das Unbewusste noch die Normierungsprozesse in Betracht zu ziehen. Also bei Unger gibt es das, was unbeschreibbar, unfassbar innerhalb von jedem von uns ist, unsere Seele, die es uns ermöglicht, Großes zu erzeugen und uns ständig über unsere Institutionen zu stellen. Und schließlich hält Castoriadis die Existenz autonomer Subjekte für die Institution, für die Voraussetzung für die Institution einer autonomen Gesellschaft und umgekehrt die Institution einer autonomen Gesellschaft für die Voraussetzung für die Bildung einer autonomen Subjektivität. Aber auch er entwickelt keine Problematik für die Termini der Bildung der Subjektivität, mehr noch der ausdrücklichen Selbsterschaffung des Subjekts in Herrschaftsverhältnissen. Es ist also ein gemeinsamer Mangel von Wolf, Unger und Castoriadis, dass sie die Arbeit, welche das Subjekt im Rahmen seiner Selbsterschaffung leisten müsste, abwertet. Und jetzt nochmal über den Begriff der Epimeleaftou. Mit dem Begriff meine ich die Kultivierung von Selbstregierungsformen, welche das Bewusstsein zum Kern hat, dass sowohl die innerlichen Gegensätze des Subjekts veräußerlicht werden, als auch die äußerlichen Machtbeziehungen verinnerlicht werden, weil das Subjekt immer ein Produkt oder auch immer ein Produkt der Beziehungen mit den anderen darstellt. Dem würde Wolf nicht widersprechen, begegnet er doch selbst den Regierungsformen als vornehmlich gesellschaftlichen Verhaltensweisen, welche wie die Sprache in sehr jungen Jahren erlernt werden muss. Außerdem muss unterstrichen werden, dass sich die radikale Philosophie dem Subjekt nicht als ein isoliertes nähert, wie die klassische Philosophie, sondern als Produkt seiner Beziehungen mit den anderen, Familien, Freunde, Liebhaber, Mitarbeiter, Nachbarn, Mitbürger. Und in dieser Interaktion mit den anderen ist es möglich, dass auch Praktiken des Infragestellens der existierenden Herrschaftsverhältnisse auftauchen, welche vielleicht nicht durch andere ersetzt werden und einfach Machtverhältnisse bleiben. Und ein weiteres Mal bewegt sich hier Frieda Wolf geschickt zwischen den Symblegaden. Auf der einen Seite lehnt er die hegemoniale Rolle der Philosophie und der Philosophen ab und gibt der Kreativität der vielen den Vorrang und respektiert auf diese Weise ihre Autonomie. Auf der anderen Seite stellt er die Autonomie der Philosophen sicher, indem er die Folgen einer Ablehnung der kritischen Funktion der Philosophen mittels einer Stigmatisierung der Philosophen als Feinde des Volkes andeutet, wie sie von totalitären Regimen vollzogen wurde. Die Philosophen sind also weder Anführer noch Paria, sondern aktive Mitglieder unter vielen, die Zusammenarbeitung und zur Infragestellung der Herrschaftsverhältnisse beitragen. Also nun, das sind jetzt meine letzten 3 Minuten, soll denn nun klar geworden sein, dass die radikale Philosophie die Ideale der Aufklärung und das Sapere Aude erneuert, indem sie gleichzeitig auf das totalitäre Potenzial dieser Ideale aufmerksam macht. Dennoch insistiert Wolf darauf, nicht nur die emanzipatorische Dimension der Vernunft gegen jedwede List zu verteidigen, sondern auch im Gegensatz zu Foucault und der ganzen Tradition der Frankfurter Schule die damit verbundene Möglichkeit der Revolution. Was die dunkle Seite der Vernunft betrifft, nennt Wolf 3 verwandte Ideologeme, welche direkte Aufklärung entspringen, und hier werde ich also meinen Vortrag beenden. Das erste ist das scientistische Ideologien, dass das richtige Leben eine Frage des analytischen Denkens darstellt. Mit anderen Worten, dass es ein Wissen gibt, welches vernünftig erschlossen werden kann und seinen Besitzer ein glückliches Leben ermöglicht. Zweitens das technokratische Ideologien, dass alle Probleme des Lebens nur eine einzige bestmögliche Lösung zulassen, wäre wirklich schön. Und drittens das rationalistische Ideologien, dass das menschliche Handeln vernünftig ist und dem Handeln ganz und gar transparent. Folglich reorientiert Wolf die Perspektive einer emanzipatorischen Philosophie als Projekt einer selbstreflektierten emanzipatorischen Tätigkeit, welche, ohne Forderungen auf Allgemeingültigkeit zu erheben, sich von Forderungen einer normativen Gültigkeit abwendet. Und ich zitiere: Es geht also darum, den grundlegenden Gedanken der Aufklärung, dass mehr Wissen über die Voraussetzungen, Bedingungen und Strukturen der eigenen Lebenspraxis ein wesentlicher Hebel jeglicher Emanzipation ist. Dies war der durchaus nicht zynische Sinn der Parole Wissen ist Macht in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, abzulösen von seinen intellektualistischen und totalisierenden Überformungen, aber nicht von einer wohlverstandenen, ihre Grenzen und Voraussetzungen reflektierenden Rationalität, die für Erkenntnisse und Entschlüsse nur argumentativ nachvollziehbare, das heißt, je nach Argumentationsart unterschiedlich umgrenzte Gründe akzeptiert und nicht etwa ein Typus von Gründen zulässt, die selber keiner argumentativen Überprüfung mehr unterliegen. Ende des Zitats und auch Ende meines Vortrags, und meine Kritik kommt nicht, denn sie kommt dann erst jetzt. Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Theophanes. Da will ich jetzt nicht schon sofort in die Antwort eintreten, aber eine Sache geht mir durch den Kopf: der Begriff des Subjekts oder der Subjektivität. Ich glaube, den muss man noch mal vertiefen. Und mein Eindruck ist, der Begriff der Menge der Vielen, das hast du ja ein paar Mal zitiert, ermöglicht einen Zugang zur Problematik der Subjektivität, der weder individualistisch noch kollektivistisch ist. Und ich glaube, da müsste man genauer drüber nachdenken. Was ich dann auch ein bisschen getan habe in Auseinandersetzung mit Hart und Negri, die ja den Begriff der Multitudo wiederentdeckt haben. Ich sage wiederentdeckt, weil wenn man in die Texte seit dem 16. Jahrhundert reinguckt, da steht er überall. Man hat ihn nur lange Zeit nicht gelesen. Also auch bei Hegel gibt es das. Und immer dann darauf den Begriff der Masse produziert, der ein ganz gänzlich anderer ist. Aber damit, denke ich, müssen wir die überlange Vorlesung jetzt schließen. Und ich hoffe, wir können nächstes Mal dann entsprechend weitermachen. Wie gesagt, nächstes Mal bin ich selber nicht dabei, aber es wird Interventionen geben, die werden aufgezeichnet und das kommt auch so ins Netz, sodass man sich das auch noch mal genauer vor Augen führen kann. Okay, vielen Dank, Theophanes, vielen Dank, Gilles.